Deutschlandfunk, eine Welt.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Es ist ein überwältigender Sieg für den indischen Premierminister Narendra Modi. Warum er trotz schlechter Wirtschaftszahlen und religiöser Konflikte für weitere 5 Jahre gewählt wurde, das versuchen wir zu Beginn der Sendung zu klären. Außerdem berichten wir in eine Welt vom Leben im Auto und den hohen Obdachlosenquoten in Kalifornien. Zum Schluss berichten wir auch noch vom deutschen Einfluss auf die Landwirtschaft in Usbekistan. Dies war tatsächlich ein Wahlmarathon. Seit dem 11. April bis zum letzten Sonntag wurde in Indien ein neues Parlament gewählt. In 7 Phasen waren 900 Millionen Stimmberechtigte zur Wahl aufgerufen. Und auch wenn noch nicht alle Stimmen ausgezählt sind, ist schon jetzt klar, dass Ministerpräsident Narendra Modi für weitere 5 Jahre regieren wird. Und nicht nur das, er konnte seine Mehrheit sogar noch ausbauen. Das ist insofern erstaunlich, als dass er viele seiner Wahlversprechen nicht gehalten hat. Modi wollte jedes Jahr 10 Millionen neue Arbeitsplätze schaffen. Das ist ihm nicht gelungen. Stattdessen ist die Arbeitslosenquote weiter gestiegen und auch die Inflation. Warum hat das bei der Wahl scheinbar keine Rolle gespielt? Das wollte ich von Ronald Meinardus, Leiter des Regionalbüros der Friedrich-Naumann-Stiftung in Neu-Delhi, wissen.
Ja, die Antwort auf diese Frage ist eigentlich schnell gefunden. Es ist der BJP und vor allem Narendra Modi gelungen, die Agenda so zu setzen, dass sie absolute Kontrolle über die Themen dieses Wahlkampfs hatten und die Opposition ins Leere gelaufen ist. Herr Modi und seine Kampagne haben den Kandidaten in den Mittelpunkt gestellt, einen parlamentarischen Wahlkampf quasi zu einem Präsidentschaftswahlkampf umfunktioniert. Und Modi hat den großen Vorteil, dass er der mit großem Abstand beliebteste Politiker ist. Weit über die Wählerschaft der BJP hinaus ist Modi ein beliebter Politiker, ein Mann der Tat. Das hat gewirkt. Und ein ganz wichtiges Moment in diesem Wahlkampf ist der Monat Februar. Als es in der Unruhe-Provinz Kaschmir zu einem Terroranschlag kam, bei dem 40 indische Soldaten bei einem Selbstmordattentat ums Leben kamen und kurz darauf die indische Luftwaffe einen sogenannten Surgical Strike, einen Angriff gegen ein Ziel in Pakistan, geflogen ist. Modi rühmte sich seither dann, den Pakistanis eine Lektion erteilt zu haben. Und das ist in dieser Vorwahlzeit bei sehr, sehr vielen Indern sehr gut angekommen. Und seither war das Nationalismusthema, das Sicherheitsthema, das Antiterrorthema ein Leitthema im Wahlkampf der BJP und von Herrn Modi. Und alle anderen Themen, technische Themen oder wirtschaftspolitische Themen, sind an den Rand gedrückt worden. Und die Opposition hatte keine Mittel, da irgendwie entgegenzuwirken.
Das heißt, auch ihm ist es gelungen, mit außenpolitischen Themen die innenpolitischen Probleme zu überdecken.
Absolut. Ist eine Ablenkungsmanöver gewesen, denn wie Sie gesagt haben, gibt es Probleme. Modi war ja vor 5 Jahren angetreten und hatte Jobs versprochen und hatte Entwicklung versprochen. In der Wirtschaftspolitik sieht die Bilanz erstaunlicherweise nicht so gut aus. Ein großes Problem gibt es bei der Arbeitslosigkeit. Das Wirtschaftswachstum ist in Indien auf unter 7% gefallen. Das ist eine Zahl, über die wir uns in Westeuropa freuen würden. Aber in Indien ist das eine Zahl, die nicht reicht, um das große Heer der Jobsuchenden mit Arbeitsplätzen zu versorgen. Und nach unabhängigen Berichten sind sogar Arbeitsplätze in Millionenhöhe im vergangenen Jahr verloren gegangen. Aber durch dieses Ablenkungsmanöver ist es Modi gelungen, die Agenda einfach zu verschieben.
Aber dass er seine Mehrheit auch noch vergrößern konnte bei den Problemen, die Sie geschildert haben, das macht mich doch Wunder.
Ja, es ist auch eine Überraschung, muss ich sagen. Es ist eine Überraschung auch im Kreise von den sogenannten Experten. Sogenannte Experten, muss ich sagen, denn offenbar sind sie doch nicht so die großen Experten, wenn sie sich in einer Analyse oder einer Voranalyse so täuschen. Die BJP hatte im Vorfeld dieser Wahlen immer gesagt, dass sie ihre Mehrheit noch ausbauen wird. Ich habe viele Interviews mit dem Parteipräsidenten Amit Shah gehört und gelesen, und er war davon ausgegangen, dass sich die Mehrheit noch vergrößern. Und wir haben eine Situation, ich will jetzt mit dem Vergleich ein bisschen vorsichtig umgehen, aber wir haben eine Situation, die so ein bisschen an die Situation in den Vereinigten Staaten von Amerika erinnert, wo man sich so ein gewisses Wunschdenken zurechtlegt und wo gewisse Kreise dann in dieser Situation auch ihre eigenen Informationen wiederkauen. Und insofern ist man da vielleicht Opfer geworden.
Modi twittert auch sehr gerne, habe ich gehört.
Ja, er twittert viel und mit der breiten Wirkung, die es in sich hat. Er hat so circa 50 Millionen Twitter-Follower, was doch eine erhebliche Zahl ist. Aber auch in der Breite, Modi ist natürlich ein herausragendes Beispiel, aber auch die zweite und die dritte Reihe in der BJP hat eine sehr, sehr, sagen wir mal, professionelle Social-Media-Strategie. Die BJP ist bekannt dafür, dass sie sehr frühzeitig sich mit den sozialen Medien auseinandergesetzt hat und sehr viel Geld und sehr viel Expertise dort investiert. Nicht alles, was da passiert, würde ich sagen, ist der feine Umgangston. Dort gibt es doch einige Erscheinungen, die grenzwertig sind oder sogar jenseits der Grenze des Anstandes sind. Aber auch das, die Arbeit mit schmutzigen Tricks, ist ein Teil dieses Wahlkampfes. Und gerade andersdenkende Menschen, gerade liberal orientierte Menschen, haben dort doch einiges abbekommen. Und das hat Wunden hinterlassen. Indien ist nach diesem Wahlkampf tief gespalten. Im Moment ist das ein bisschen überdeckt durch die Euphorie der Sieger und durch die Überraschung vielleicht auch der Verlierer, dass es denn so gekommen ist. Was ich hierzu sagen will, ist, dass zwar Modis Sieg eindeutig war, dass er seine Mehrheit ausbauen konnte, dass aber die absoluten Zahlen so eindeutig gar nicht sind. Die Wähler von Modi repräsentieren 37% der indischen Wahlbevölkerung. Das heißt, dass knapp 2/3 der Inder Modi nicht gewählt haben. Und das sind natürlich Menschen, die man auch im Auge haben muss.
Ich dachte, 600 Millionen hätten für ihn gestimmt.
Die Wahlbeteiligung war eine hohe. Und viele haben für ihn gestimmt, aber nach aktuellen Ergebnissen der Wahlkommission ist das Ergebnis für Herrn Modi bei 37% der abgegebenen Stimmen. Das war im vergangenen Wahlgang vor 5 Jahren die 31er-Marke und insofern ist es deutlich gestiegen. Aber dank des Mehrheitswahlrechts kann man auch mit einem solchen Ergebnis eine ganz große Zahl von Mandaten im Parlament gewinnen. Und das ist passiert. Also das haben wir ja auch in Amerika gesehen, dass man Präsident werden kann, ohne unbedingt die absolute Mehrheit der Stimmen auf sich vereinigen zu können.
Also er hat keine Zweidrittelmehrheit, das heißt, er kann die Verfassung nicht ändern. Aber kann er denn allein regieren?
Er hat, das ist ganz wichtig, er hat eine Mehrheit im Parlament. Und der Unterschied zu der Legislaturperiode, die jetzt zu Ende geht, ist, dass Herr Modi nicht mehr auf Koalitionspartner angewiesen ist. Seine BJP-Partei ist Teil einer Allianz. Und diese Allianz, das gibt es übrigens auch in der Opposition, wird auch aus wahltaktischen Gründen weit vor dem Wahltermin geschmiedet. Neuerdings, nach diesem aktuellen Ergebnis, ist Herr Modi nicht mehr auf die Koalitionspartner oder die Allianzpartner angewiesen. Man rechnet damit, dass er mit diesen Allianzpartnern weiter zusammenarbeiten wird. Aber er hat natürlich jetzt eine viel bessere Position bei der Verhandlung, wenn es etwa darum geht, die Kabinettsposten zu verteilen oder auch ein Regierungsprogramm zu erstellen. Dann muss er nicht mehr so große Rücksicht nehmen auf die zum Teil sehr partikularen Interessen der überwiegend aus Regionalparteien bestehenden Allianzpartner.
In Modis erster Amtszeit kam es zu einer Radikalisierung der hinduistischen Mehrheit und darunter hat besonders die muslimische Bevölkerung gelitten. Es kam ja auch zu Lynchmorden. Was glauben Sie, wird er in seiner zweiten Amtszeit das Land noch weiter spalten anhand der ethnischen und religiösen Grenzen?
Ich sag's jetzt mal sehr plump. Die Vorbehalte des Hindu-Nationalismus gegen die Muslime in Indien reichen weit in die Geschichte zurück. Und sie sind gewissermaßen ein Grundelement der Ideologie des radikalen Hindu-Nationalismus. Sie sind in den vergangenen Jahren allgemein deutlich geworden. Und jetzt kann man darüber diskutieren, woran liegt es. Es liegt zum einen auch an der Verbreitung von sozialen Medien, dass Stimmen, die früher nicht gehört wurden, auf einmal ein Echo finden. Das ist ganz wichtig. Zum anderen aber auch auf ein geändertes politisches Klima zurückzuführen, dass inzwischen halt mehr toleriert wird, was früher nicht toleriert wurde. Und dass einiges salonfähig geworden ist, was früher eigentlich nicht salonfähig sein sollte. Und da sind besonders muslimische Inder von betroffen, aber auch Angehörige anderer religiöser und ethnischer Minderheiten. Ob das jetzt so weitergeht, ist eine große Frage. Fakt ist, dass in der Parlamentsfraktion, in der großen Parlamentsfraktion der BJP kein einziger Muslim vertreten ist. Die Muslimminderheit, das sind 14% der indischen Bevölkerung. 180 Millionen Inder sind muslimischen Glaubens. Und innerhalb dieser Fraktion gibt es Vertreter, die, sagen wir mal, mit sehr, sehr deutlichen antimuslimischen Ausfällen auffällig geworden sind. Und während das vielleicht ja noch zu erklären, auf keinen Fall zu entschuldigen wäre, aber zu erklären wäre, was keinesfalls akzeptabel ist, dass Modi und die Führung der Partei diese Menschen nicht herausgeworfen hat oder sich klar und deutlich von ihnen distanziert hat. Insofern gibt es ein Klima der Toleranz gegenüber diesen Ausfällen und insofern eine Vergiftung. Und das ist besonders bei Menschen muslimischen Glaubens ein großes Problem. Und die Menschen muslimischen Glaubens, mit denen ich jetzt zu tun habe, mit denen ich spreche, aber auch Kommentierungen in den Medien von diesen Menschen, deuten auf eine ganz, ganz deutliche Verunsicherung hin, ja.
Was glauben Sie, was sind die Herausforderungen für diese zweite Amtszeit für Modi?
Ja, Modi muss erstmal versuchen, ernst zu machen mit seinem Versprechen, der Ministerpräsident aller Inder zu sein. Und da muss er mehr machen, als einfach mal ein gutes Wort zu sprechen. Vor allen Dingen aber muss er ernst machen mit seiner Ankündigung, die Wirtschaft zu reformieren. Denn der Reformer Modi, der die Marktwirtschaft hier einführen würde, hat nicht stattgefunden. Und es gibt eine weit verbreitete Ansicht, und das sage ich nicht nur als Vertreter einer liberalen Stiftung, dass die indische Volkswirtschaft dereguliert werden muss, dass sie liberalisiert werden muss. Denn nur so werden die Arbeitsplätze geschaffen werden können, die nötig sind, um die vielen Millionen Menschen, die jetzt noch in Armut leben, in eine bessere Zukunft zu führen.
Über den Wahlausgang in Indien sprach ich mit Ronald Meinardus. Er ist Leiter des Regionalbüros der liberalen Friedrich-Naumann-Stiftung in Neu-Delhi. Wir haben das Gespräch kurz vor der Sendung aufgezeichnet und jetzt sind auch noch aktuelle Zahlen der Wahlkommission dort. Bei der Parlamentswahl in Indien hat die hindu-nationalistische Partei BJP von Narendra Modi ihr bestes Ergebnis aller Zeiten erzielt. Die BJP hat 303 Mandate und damit 303 Sitze der insgesamt 543 Sitze im indischen Parlament. Kalifornien weckt Assoziationen an Traumstrände, viel Sonne, Glamour in L.A. oder Kultur in San Francisco. Reiseanbieter preisen den Bundesstaat an der Westküste der USA zum Beispiel so an. Zitat: Kalifornien steht wie kaum eine andere Region der Welt für die Annehmlichkeiten des Lebens. Grandiose Natur, weltoffene Metropolen und ein Hauch von großer Freiheit prägen das Lebensgefühl. Doch dieses Lebensgefühl teilen immer weniger Einheimische. Die Zahl der Obdachlosen in Kalifornien ist stark gestiegen. In der Bay Area mit San Francisco und dem Silicon Valley lebt die drittgrößte Obdachlosenbevölkerung der USA. Tausende leben auf der Straße, in Zelten oder schlafen in ihren Autos. In einer der reichsten und zugleich teuersten Regionen der Welt sind der jüngsten Studie zufolge fast 30.000 Menschen ohne Dach über dem Kopf. Markus Schuler hat einige von ihnen besucht.
Liz kommt ursprünglich aus New York. Vor mehr als 30 Jahren ist sie hier an die Westküste gekommen. Sie ist 57. Wohnort? Ein Zelt im Roosevelt Park, mitten in einem der ärmeren Stadtviertel von San Jose. Es ist Donnerstagnachmittag. Die vergangenen zwei Wochen hat es viel geregnet, alles ist schlammig, der Boden wachsweich. Ungewöhnlich für das sonnenverwöhnte Silicon Valley.
I mean, I haven't been like this forever. I mean, I had a job and a car and my kids and a house.
Ich habe nicht immer so gelebt. Ich hatte einen Job, ein Auto, meine Kinder und ein Haus. Und dann bin ich abgestürzt. Ich konnte weder Haus noch Autokredit bezahlen. Und plötzlich lande ich hier.
Vielleicht 30 Zelte stehen hier im Roosevelt Park, nahe am Fluss, unter Bäumen. Auf der anderen Seite des Parkgeländes ist ein Kinderspielplatz und eine Halfpipe für Skater. Die Obdachlosen in ihren blauen und grünen Zelten wohnen in Sichtweite, nahe am braunen, sehr dreckig aussehenden Bach mit Namen Coyote Creek. Liz zeigt mir, wie sie wohnt. Seit 11 Jahren lebt sie hier.
My tarp got pretty messed up, but this is where I'm in a tent, right here. That's my house right there.
Mein Zelt sieht ziemlich böse aus. Das ist mein Haus. Da drüben sind die Hunde. Denk bloß nicht, dass ich das hier genieße. Das erste Mal im Zelt, da war ich campen. Nie hätte ich gedacht, dass ich mal so leben würde. Ich genieße es nicht.
Frauen sind in dieser Zeltstadt in der Mehrzahl. Die meisten Obdachlosen wohnen im sogenannten Dschungel, ein paar Kilometer weiter. Bei Liz und ihren Mitbewohnerinnen im Roosevelt Park geht es ruhiger zu. Zwischen den Zelten sieht es aufgeräumt aus. Zeltnachbarin Darlene legt gerade einen kleinen Steingarten an.
Ich habe in einem Zimmer zur Miete gewohnt, 11 Jahre lang. Nachdem die Miete zum vierten Mal erhöht wurde, konnte ich nicht mehr mithalten. Ich hatte 3 Kinder, aber meine ganze Familie ist tot. Ich bin allein.
Das Zelt von Darlene ist aufgeräumt. Ein Gaskocher in der Mitte, schwarze Plastikkisten mit Kochgeschirr, eine Luftmatratze und eine Wolldecke. Daneben liegen leere Bierdosen. Andrea Erton will Leuten wie Liz oder Darlene helfen. Sie leitet in San Jose Home First, eine gemeinnützige Organisation, die Menschen aus der Obdachlosigkeit holt. Home First betreibt 7 Einrichtungen im gesamten Landkreis. Die Organisation hat 160 Mitarbeiter.
We have 3 different segments. Emergency shelter, which is where we're at today.
Wir sind auf 3 Feldern aktiv. Notunterkünfte, wir befinden uns gerade in einer. Übergangswohnungen und dann unterstützende Angebote, insbesondere für Kriegsveteranen, Einzelfälle und andere Dinge.
250 Betten stehen hier jede Nacht zur Verfügung. Sie sind fast immer ausgebucht, erzählt Erton. Ein Stockbett reiht sich neben das andere. Tagsüber dürfen nur die in ihren Betten liegen bleiben, die krank oder gebrechlich sind. Alle anderen müssen um 9 Uhr morgens die Unterkunft verlassen.
So our shelter floor is broken up into segments. The first segment that you're seeing is women here.
Hier schlafen die Frauen und dahinter dann die Männer. In diesem Raum bringen wir die Kriegsveteranen unter. Das da ist unser Computerraum. Die Obdachlosen können dort mit ihren Verwandten kommunizieren, nach Jobs suchen oder NPR hören, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
San Jose ist Spitzenreiter bei der Obdachlosigkeit in der Bay Area. Sie ist um mehr als 40% in den vergangenen 2 Jahren angestiegen. 6.200 Menschen sind in der Stadt, die sich Hauptstadt des Silicon Valley nennt, mittlerweile obdachlos.
Wir haben Menschen, die vorher bei einem der Tech-Unternehmen waren und ihren Job verloren haben. Leute mit Behinderungen, die ihre Miete nicht mehr zahlen können. Alleinerziehende Mütter, die 2 Jobs haben, bei McDonald's und Starbucks arbeiten und die trotzdem nicht genug Geld verdienen. Eine Einzimmerwohnung kostet in San Jose im Schnitt 2.400 Euro. Und wenn sie als Vermieter aber auch mehr verlangen können, sagen wir 2.600 Euro,
Euro. Na, was machen Sie dann?
You can get $3,000 for that same unit. So you as a landlord, what are you going to do?
Home First versucht die Obdachlosigkeit zu bekämpfen, bevor die Menschen ihr Dach über dem Kopf verlieren. Die Organisation übernimmt die Miete oder beteiligt sich daran. Das Suchmaschinenunternehmen Google will in San Jose eine zweite Firmenzentrale bauen. Viele Bürger befürchten, dass dann alles noch teurer wird und die Menschen in gering bezahlten Jobs dann wegziehen müssen. Das wäre ein großer Fehler für die Stadt und den Landkreis, sagt Erton, weil die Vielfalt von San Jose verloren ginge.
We're just not building it fast enough.
Wir schaffen es einfach nicht, neuen und günstigen Wohnraum zu bauen. Viele Leute schrecken vor sozialem Wohnungsbau zurück. Damit lässt sich nicht so viel Geld verdienen. Es gibt hier nur einige wenige, die dazu bereit sind, und die müssen wir unterstützen. Es ist Eile geboten.
Wer nicht im Zelt wohnt oder auf der Straße oder im Auto, der nächtigt im Wohnmobil. Das ist die Luxusvariante der Obdachlosigkeit. Im Silicon Valley sieht man die Wohnmobile in vielen Stadtgebieten am Straßenrand stehen. In reichen Kommunen wie Mountain View, Cupertino, Menlo Park oder Palo Alto. Tracy ist 62. Sie zieht freiwillig von der festen Wohnung in ein Wohnmobil um. Sie ist Journalistin und geht in Kürze in Rente. Sie arbeitet bei einer Lokalzeitung. Stolz zeigt sie mir ihren weißen Ford Transit, den sie mit ihren Ersparnissen gekauft hat. Es ist ein fahrbares Haus.
I bought a van and outfitted it at great expense.
Ich habe einen Kleintransporter gekauft und für viel Geld umbauen lassen. Denn wenn ich hier in Rente gehe, könnte ich mir außer Miete nichts anderes leisten.
Tracy hat besonders viel Wert auf eine hochwertige Ausstattung gelegt. Umgerechnet 80.000 Euro hat sie für das Auto, für das Wohnmobil ausgegeben, ausgestattet mit Kühlschrank, Herd, Dusche und Toilettenanlage. Alles ist für dauerhaftes Wohnen ausgelegt. Die Entscheidung, ihre Wohnung aufzugeben, sei ihr angesichts der Preisexplosion der vergangenen Jahre im Silicon Valley leicht gefallen.
The prices are crazy. Even just recently, a sandwich went from $5.95, $6.
Die Preise sind verrückt. Vor ein paar Monaten kostete ein Sandwich noch $6. Jetzt zahlt man schon $12 dafür. Obwohl mein Vermieter wirklich gut zu mir war, will ich mich nicht darauf verlassen. Das kann sich ändern. Meine Freunde zahlen im Schnitt alle $2,600 Miete im Monat. Ich lehne es ab, von den Reichen hier vertrieben zu werden.
Warum immer mehr Menschen obdachlos werden in Kalifornien, schilderte uns Markus Schuler. Usbekistan, das bevölkerungsreichste Land in Zentralasien, war nach dem Zerfall der Sowjetunion ein autoritärer Staat. Die Opposition wurde brutal unterdrückt, Meinungsfreiheit gab es nicht und ebenso wenig wurden die Menschenrechte gewahrt. Folter und Zwangsarbeit gehörten stattdessen zum Alltag. Seit rund 2,5 Jahren regiert Staatspräsident Shavkat Mirziyoyev das Land und versucht, die Diktatur seines Vorgängers hinter sich zu lassen. Und zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht kann die Regierung Erfolge vorweisen. Die Grenzkonflikte mit den Nachbarländern wurden geschlichtet, das Land öffnet sich und ausländische Investoren sind seit gut 2 Jahren willkommen. Für Deutschland ist Usbekistan inzwischen der wichtigste Handelspartner in der Region. Und deshalb wird Montag auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dort erwartet. Deutsche Investoren engagieren sich nun seit 2 Jahren in dem Land und ihre Arbeit zeigt erste Früchte, auch im tatsächlichen Wortsinn. Tico Gries.
Mehr als 4000 Aprikosenbäume stehen in der Nähe der Stadt Namangan im Spalier. Hier im Osten Usbekistans wurden sie vor 2 Jahren angepflanzt und sollen in diesem Jahr die erste Ernte abwerfen. Und tatsächlich schauen viele Aprikosen, jetzt noch klein und grün, unter den Blättern hervor. Diese Plantage ist ein Pilotprojekt der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, kurz GIZ, die wiederum dem Ministerium für Entwicklungszusammenarbeit in Berlin untersteht. Die Aprikosen von Namangan sind ein vielschichtiges Beispiel dafür, was sich in Usbekistan zurzeit verändert, sagt Beate Schoreit von der GIZ in Usbekistan.
Wir stellen die Bäume zur Verfügung, eben die verschiedenen Sorten, weil es darum geht, die Sortenvielfalt zu erhöhen. Und zum Teil diese Technologien, auf jeden Fall die Bewässerungstechnologie, weil die hier auch noch nicht so weit verbreitet ist. Und Ausbildung natürlich, weil es sind ja auch neue Anbausysteme und neue Technologien, da müssen die Leute erst drin ausgebildet werden.
Kostenpunkt allein für die GITS rund 1 Million Euro. Die Europäische Union trägt eine größere Summe bei. Die Aprikosenplantage wird von einer usbekischen Genossenschaft bewirtschaftet, in der sich Geschäftsleute zusammengeschlossen haben. Die haben auch früher schon im Obstgeschäft ihr Geld verdient, bekommen nun aber Vorschläge von deutscher Seite, wie sie effizienter zusammenarbeiten können, wie sie auch den Export angehen können. Die ersten Erfahrungen, heißt es, seien gut, da die Mitglieder der Genossenschaft selbst viel investiert hätten und bereits neue Pläne aufstellten.
Die wollen in der Nähe, also im Zentrum von Namangan, so eine Art Obstlogistikzentrum aufbauen. Und da kriegen sie sehr starke Unterstützung von der Regionalverwaltung. Das soll verschiedene Bereiche haben. Das soll zum Beispiel Verpackungsanlagen haben, Sortieranlagen.
Das, also die Unterstützung durch den Staat, hört man aller Orten, sei neu für Usbekistan. Früher seien den Behörden private Initiativen meist egal gewesen oder sie seien bekämpft worden. Heute gingen beide Seiten aufeinander zu. Landwirtschaft in Usbekistan zu betreiben, ist dabei nicht so sehr eine Frage von Sonne oder Wärme, denn von beidem gibt es reichlich, sondern vor allem eine Frage des Wassers. Es muss fast überall künstlich bewässert werden. Moderne Bewässerungsanlagen sind erst auf einem sehr kleinen Teil der Nutzfläche des Landes installiert. Auf der Aprikosenplantage kommt das Wasser aus einem Bach, der an dem 5 Hektar großen Feld vorbeifließt. Über eine Pumpe gelangt es zu Sprinklern, die zwischen den Bäumen stehen.
Das wird gerne benutzt, weil viele Böden salzig sind. Und wenn man ein bisschen mehr Wasser drumherum versprüht, dann wird das Salz in den Boden eingewaschen und schädigt dann die Pflanzen nicht so sehr. Spalierobst, also diese eben kleinen Bäume, die haben kein so tiefes Wurzelsystem. Und das Salz wird dann tiefer eingewaschen, als das Wurzelsystem ist. Und dadurch werden die Pflanzen dann eben nicht mehr geschädigt.
Im Vergleich zum früher in Usbekistan üblichen Bewässern, für das Felder unter Wasser gesetzt wurden, bedeuten Sprinkler nach GITS-Angaben eine Ersparnis, weil der Wirkungsgrad höher liegt. 80-90% sollen bei den Pflanzen ankommen. Die Salze im Boden sind eine Hinterlassenschaft des über Jahrzehnte exzessiv betriebenen Baumwollanbaus, der unter anderem den Aralsee austrocknen ließ. Während die früher verbreitete Kinderarbeit auf den Feldern nach Auffassung internationaler Menschenrechtsorganisationen tatsächlich abgeschafft wurde, soll es noch immer Fälle geben, in denen Erwachsene zur Feldarbeit gezwungen werden. Landwirtschaftsminister Jamshid Khodjaev, der in der Regierung Usbekistans zu den Reformern zu zählen ist, verspricht im Gespräch mit dem Deutschlandfunk: 65% der Baumwollwirtschaft gehören schon sogenannten Clustern, das sind private Unternehmen. Bereits in der nahen Zukunft, in einem oder anderthalb Jahren, werden 100% privatisiert sein. Dann stellt sich die Frage der Zwangsarbeit nicht mehr. Die Cluster sind ein Trendwort beim Umbau der usbekischen Landwirtschaft. Gemeint ist, nicht wie in früheren Jahrzehnten im Staatsauftrag Rohstoffe zu produzieren, sondern sie selbst weiter zu verarbeiten, mehr Wertschöpfung im Land zu halten. Der Agrarsektor spielt nach Zahlen des Ministeriums mit 32% am Bruttoinlandsprodukt und mehr als 30% der Arbeitsplätze eine herausragende Rolle. Insgesamt sinkt der Anteil der Baumwollproduktion deutlich zugunsten anderer Landfrüchte, wie etwa der Aprikosen von Namangan. Wie es heißt, verfolgen Bauern der Region mit Interesse, was dort geschieht. Nachahmung nicht ausgeschlossen.
Von den Früchten der Wirtschaftsreform der neuen Regierung in Usbekistan berichtete Deutschlandfunk-Korrespondent Tilko Gries. Und damit endet auch eine Welt. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.